Es ist leider so, dass wir die Nachfahren von Angsthasen sind. Derjenige, der sich vermehrt hat, war nicht der, der sich heldenhaft in den Weg des Mammuts gestellt hat oder den Säbelzahntiger bekämpft
sondern
hat. Der weggelaufen ist.
Der Angsthase. Ja?
Wir sind total dahin selektiert. Wir sind Beutewesen oder Beutekreaturen.
Sina Peschke trifft.
Und schon wieder eine neue Podcast-Folge. Herzlich willkommen. Ihr hört hier die schönsten Interviews aus meiner neuen Sendung bei Antenne Thüringen. Läuft übrigens immer freitags zwischen 14 und 18 Uhr und am Sonntag nochmal ab 9. So, und ich bin extra nach Wien gefahren, um ihn zu treffen, weil er nämlich so gescheit ist, wie man in Österreich gerne sagt. Tristan Hawkes ist der Sohn von Matthias Hawkes und der war wiederum in den 90ern und 2000ern ein sehr gefragter Zukunftsforscher und Tristan führt das Zukunftsinstitut jetzt weiter und der kann einem so richtig gut den Spiegel vorhalten. Die Frage, die ja gerade über allem steht, ist, warum wird gerade so viel gemeckert und gejammert? Warum haben wir gerade kollektiv einfach mal schlechte Laune und ziehen uns gegenseitig damit so sehr runter? Ist das wirklich nötig? Und die Frage ist, werden wir jemals wieder die Kurve kriegen? Und die Antworten, die gibt's jetzt von Tristan Hawkes persönlich. In Österreich sagt man Servus. Nee, wie sagt man am Anfang? Doch Servus, oder?
Ein recht herzliches Grüß Gott.
Nein, das sagt man erst ab 50, oder?
Ja.
Sagst du Grüß Gott?
Ja, ich mache das jetzt so ein bisschen postironisch mittlerweile schon.
Postironisch?
Ja, natürlich.
Aha. Wie geht's denn überhaupt so?
Eigentlich sehr gut. Die Zukunft ist sehr gefragt. Mhm. Sie ist natürlich unglaublich anstrengend, weil man gegen unglaublich viel Pessimismus gerade ankämpft. Vor allem in der Dachregion. Ja, weil,
in der Dachregion?
Ja, Deutschland, Österreich. Gut, in der Schweiz vielleicht nicht so sehr, aber die haben auch gerade ihre komischen Referendums und so. Und wir machen auch gerade ein bisschen einen auf Populismus. Aber das, was in Österreich passiert, ist einfach meistens Deutschland einfach nur 4 Jahre voraus. Ne? Also die FPÖ hat hier Umfragewerte von 40%. In Deutschland ist die AfD wo? 28%? Geht schon noch.
Im Osten ein bisschen mehr. Aber wir werden dann nochmal ins Detail kommen. Mhm. Aber hast du den Eindruck, dass in Österreich genauso viel gemeckert wird wie in Deutschland?
Mehr, würde ich sagen.
Noch mehr?
Ja, ja. Die Österreicher haben auch einen gewissen Grad an Weisheit dadurch entwickelt, weil sie hier setzt langsam so eine Frustration ein, dass dieser gottverdammte Weltuntergang, den sie dauernd herbeschwören, nie eintritt.
Aha.
Und das ist aber sehr weise. Ne? Die, auf so eine gewisse Art und Weise haben sie aus Versehen das zyklische Modell von Zukunft verstanden.
Ja.
Aber die Österreicher würden es auch von sich sagen, das darf ich behaupten.
Also was, ich habe immer den Eindruck, wenn ich in Österreich bin, dass die Österreicher ihre Politiker nicht ganz so ernst nehmen wie die Deutschen, ihre eigenen Politiker.
Ja,
das ist
stimmt.
So?
Ja, das stimmt ganz sicher so. Also ich würde auch sagen, in Österreich weiß man auch nie genau, wann gewählt wird. Das ist immer mal wieder so hier, mal da.
Ja.
Und das macht das Ganze, ich sag's mal vorsichtig, die müssen sie nicht so ernst nehmen, weil die Nasen sehr oft wechseln. So.
Ich meine, das ist ja bei uns ähnlich. Aber da können wir Deutschen, obwohl wir das ungern machen, aber in dieser Hinsicht könnten wir uns doch eigentlich von den Österreichern was abgucken, oder?
Ja, die Österreicher lassen sich halt immer sehr oft von den jungen, hübschen, sogenannten Wunderwutzis immer so ein bisschen blenden. Es ist ja immer mal wieder passiert hier, dass so ein junger, in Österreich würde man sagen, fescher Kerl, kurz, krasser und so, die Liste geht endlos zurück.
Der Krasse, der ist mit der Fußfessel gerade unterwegs.
Ja, genau. Und davor haben wir den Haider gehabt.
Ja,
also das ist so ein österreichisches Phänomen. Also ich glaube, die genießen auch den Aufbau dieser Person und dann den dramatischen Fall. Das gehört schon auch dazu.
Ist gut, also eine gute Unterhaltung auch, ne?
Ja.
Ist entertaining.
Wird hier eher wie Reality-TV konsumiert. Weil hier ist die Überzeugung wirklich so, dass sie sowieso nichts verändern können.
Gut.
Und das hängt auch, muss man ehrlicherweise sagen, auch mit der großen ökonomischen, wirtschaftlichen und kulturellen Abhängigkeit von Deutschland zusammen. So viel kann man hier nicht verändern. Im Ende, wenn die deutsche Autoindustrie abschmiert, dann schmiert hier die Wirtschaft ab. Mhm. So funktioniert die Welt hier.
Und trotzdem mögt ihr uns nicht so richtig.
Ihr? Ich bin in Hamburg geboren. Moin, moin. Also,
nee, und dann habe ich mir eigentlich, also um das jetzt mal, die Einführung mal auf den Punkt zu bringen, ich habe gedacht, wenn ich schon mal in Wien bin, komme ich mal bei Tristan Hawkes vorbei, weil ich habe in den letzten Jahren viel von dir gehört. Wir haben uns ja kennengelernt in der Pandemie.
Mhm.
Da war ja ein persönliches Kennenlernen nicht möglich, deswegen war das nur über Computer. Und jetzt habe ich gedacht, willst du ihm mal in die Augen schauen? So, jetzt lass uns nicht nur in die Augen schauen, sondern auch vor allen Dingen in die Zukunft. Das kannst du noch viel besser. Keiner kann es so gut wie du, würde ich fast behaupten, denn du hast es von deinem Vater gelernt. Weil Hawks steht für Trendforschung und Zukunftsforschung. Matthias Hawks hat das früher, als ich angefangen habe, Radio zu machen, hieß es immer der Hawks. Frag mal den Hawks. Ist das immer noch so?
Ich würde es mir wünschen. Also ich glaube, der Markt der Zukunftsforscher ist ein bisschen größer geworden, weil mein Vater den Beruf ja auch wirklich im deutschsprachigen Raum auch großteils, glaube ich, geprägt und eingeführt hat. Aber gleichzeitig ist komischerweise der Markt der Zukunftsforscher auch wieder zusammengeschrumpft. Weil was meistens passiert ist, dass sich immer, es sind immer meistens junge Typen, die sich auf eine Technologie setzen und sagen, das ist es, das ist die Zukunft. Und wenn die Technologie dann verschwindet, dann tun sie es auch. Ne? Also von den NFT-Blockchain-Jungs höre ich nicht mehr so viel. Die Metaverse-Jungs sind auch verschwunden. Also so nimmt diese komische Nische, wandelt sich auch durchgehend, würde ich sagen.
Und wer heute zum allerersten Mal was von Zukunftsforschung oder Trendforschung hört, der fragt sich natürlich, ja, wie macht der denn das? Wie kann man denn in die Zukunft schauen? Glaskugel haben wir nicht.
Das ist, glaube ich, umso wichtiger, dass man betont, dass es Trend- und Zukunftsforschung ist. Trendforschung ist de facto Gegenwartsanalyse. Das ist dem Journalismus nicht unähnlich.
Ja.
Nur, dass wir halt dann eher zahlenbasiert und vielleicht nicht immer so oft auch Momentum oder Emotionen oder Zeitgeist basiert arbeiten. Das ist 80% meiner Aufgabe. Es ist gegenwärtig zu schauen, wie entwickeln sich gewisse Trends. Und Trends ist ein riesiger Begriff, gibt es ganz viele verschiedene Kategorien, erspare ich uns jetzt. Und dann der prognostische Teil, also wo wir voraussagen, wie wird sich der weiterentwickeln, das ist gar nicht so viel dieser Tätigkeit. Man darf noch nicht vergessen, Zukunftsforscher klingt geiler, muss man einfach sagen.
Ja, klar. Du hast dich jetzt dabei auch noch spezialisiert. Mhm. Also wenn ich jetzt richtig verstanden habe, du bist so der Generationenforscher, weil du hast Soziologie studiert.
Kultur- und Sozialanthropologie. Also das ist nochmal Soziologie im noch kleineren.
Wo sich wahrscheinlich deine Eltern damals Gedanken gemacht haben. Ja. Ich soll denn
klarkommen. Ja, das ist de facto läuft es aus Stammesforschung raus. Ne? Also ganz kleine soziale Gruppen eigentlich untersuchen. Dazu gehört aber auch ganz viel Soziologie und so Zeug. Ich habe mich eigentlich auf so ein paar Themen wirklich spezialisiert, aber immer durch das Prisma der Generation, weil das ist die eine Sache, die ich wirklich emisch, also von innen nachvollziehen kann. Und gleichzeitig bewegt sich der Generationenkonflikt ja über viele der großen Themenfelder unserer Zeit. Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Wohlstand, Wirtschaft, das sind alles Themen, die man durch verschiedene Generationsbrillen ziemlich anders beleuchten kann heutzutage. Und mir ist auch aufgefallen, dass es relativ wenig junge Generationsforscher gab. Ja, das nimmt jetzt ein bisschen zu, aber meistens waren das immer so, in meiner Erfahrung, so 60-Jährige, die dann irgendwie sagen, ja, in diesen Analysen sehen wir, dass die Jugend 2% mehr Geld für Zahnbürsten ausgibt. Daraus können sie dies und jenes ableiten. Und das ist irgendwie so ein bisschen, ja.
So, das sind also die Konflikte, die auch zwischen uns beiden jetzt rein theoretisch stattfinden könnten. Ich könnte jetzt mal deine Mutter sein, du bist 35.
32.
Ach Gott. Bist du jetzt schon in dem Alter, wo du nicht älter gemacht werden willst, Jan?
Nein. Ich laufe hier wie ein Spießer die ganze Zeit im Anzug und mit dem Stecktuch rum. Also ich werde gerne als jünger wahrgenommen, als ich eigentlich bin.
Okay, so, geht also schon los. Du bist Generation
Y.
Ich bin Generation
X. Wahrscheinlich X.
Ja. X, ja. Mhm. So. Was sind so typische, ich würde es gern bestätigen wollen, weil ich weiß am Ende sogar, ob du recht hast oder nicht.
Ausnahmen bestätigen aber
ja, genau, Eltern, ja. Oder? Weil ich zwei von der Sorte zu Hause habe, ja. Also was sind denn jetzt so um es nochmal festzumachen, so typische Konflikte so zwischen Generationen?
Also
lange, Boomer und den Kindern.
Also die Hauptgenerationskonflikte werden natürlich mal in den Boomern abgearbeitet, oder es ist eine Generation älter als du.
Ja.
Es ist jetzt so, dass lange war jetzt der Generationenkonflikt sehr stark beim Thema Klima. So bei Fridays for Future, da hat man ja gesagt, ihr älteren Generationen habt die Welt, die Zukunft ruiniert. Da sieht man auch, wie das Thema Zukunft immer bei dem Thema Generation drin hängt. Das sollte man vielleicht auch noch kurz erwähnen.
Ja.
Ohne nächste Generation keine Zukunft. Ne? Also unsere Aufgabe als Homo sapiens, als Spezies ist es ja, Nachfolgen zu erzeugen und hoffentlich die eine bessere Zukunft zu lassen.
Also haben wir sie eigentlich erfüllt. Zumindest zur Hälfte. Wir haben sie erst mal gemacht, die Kinder.
Die gemacht wurden sie, ja. Nur ob sie in eine bessere Zukunft reinkommen, das...
Ja, aber jetzt geht es doch nicht mehr Kinder, weißt du?
Das ist eine Sache, mit der ich mich gerade sehr viel beschäftige. Aber zurück zum Generationenkonflikt, weil es hängt auch damit zusammen. Hat sich jetzt stark vom Thema Klima verschoben zum Thema so Arbeit, Wohlstand, Karriere. Also diese Klischees, die es ganze gibt. Also man hört das ja auch immer aus der deutschen Politik. Ja, also die Jungen sind eigentlich alle faul und wollen nicht arbeiten. Und wenn man nur ein paar mehr Stunden aus uns rauswirkt, arbeitsmäßig, dann wird es endlich wieder laufen mit der deutschen Wirtschaft. Das ist leider alles ziemlicher Blödsinn. Aber die Klischees, die sich jetzt viel um die Ohren geschmissen werden, sind einerseits, die Jungen sind faul, achten auf ihre Mental Health und so weiter, kennt man ja alles. Und auf der anderen Seite ist es, die alten Generationen sind eigentlich in Fragen von Innovation und Digitalisierung nicht mehr zu gebrauchen. Ja, also bleibt eigentlich nur so ein ziemlich kleiner Block in der Mitte, der irgendwie arbeitsfähig sein sollte. Ne? Weil entweder du bist nicht
innovativ. Sagst du das bitte nochmal? Also die älteren Generationen, wo fängst du da an, sind nicht mehr zu gebrauchen?
Digital,
ja.
Betonung.
Genau.
Mein großes Anliegen ist es ja, dass wir es wieder schaffen, als Wirtschaft und als Gesellschaft Weisheit und Rebellion zu kombinieren. Das haben wir total verlernt. Das wird in zwei Lagern verhandelt momentan. Weisheit, Erfahrung, aber dann nicht digital, ist irgendwie nicht sehr viel wert in der Arbeitswelt, gerade weil alle von KI reden und das soll ja alles lösen. Und Rebellion, das Hinterfragende, wird irgendwie als ein Mangel an Wertschätzung an dem, was man bekommen hat.
Wobei es ja eigentlich immer so war.
Das ist ein Muster, das sich bis in die Antike verfolgen lässt. Deswegen ist es im Ende auch ein Scheinkonflikt. Nur momentan ist aufgrund, du hattest es auch schon gesagt, der demografischen Realität, nämlich dass wir einfach zu wenig junge Leute haben, ein bisschen ernster. Ne? Weil wenn du eine richtig schöne Bevölkerungspyramide hast, wo du richtig viel junge Leute hast, die in den Arbeitsmarkt drängen und wenig Alte, die mit Renten und Pensionen Geld rausnehmen und in Anführungszeichen nicht produktiv sind, dann kannst du es dir leisten, die Jungen zu beleidigen. Aber wenn du zu wenige von ihnen hast, und das haben wir gerade, dann wird es irgendwann knapp. Ich meine, wenn es jetzt weitergeht...
Also wir sollten uns quasi zurückhalten, die Jungen zu beleidigen.
Absolut.
Ja?
Wir sind jetzt momentan an dem Punkt, wo wenn das jetzt einfach so weiterläuft, keine Korrektur eingelegt wird, gehen irgendwann für alle zwei Leute, die den Arbeitsmarkt verlassen, nur eine Person nachgerutscht. Da muss man kein Mathematiker sein, um zu wissen, dass das irgendwann schwer wird. Ja, also auch im Kontext der großen Sorge, dass die Roboter kommen und alle Jobs wegnehmen, muss man sagen, man müsste es sich wünschen. Ja, außer wir schrauben jetzt die Geburtenquote maßgeblich hoch, wird sich, das kann ich ganz sicher prognostizieren, dieser Generationenkonflikt nochmal brutalstens zuspitzen, wenn dieser demografische Überhang so hart wird. Ja, weil Wirtschaften, so wie wir die Welt noch verstehen, sehr industriell gedacht, du hast eine junge Phase, da bildest du dich aus, dann hast du zu arbeiten und dann hast du deine Rente. Wenn du jetzt viel mehr Rentner als arbeitsfähige Leute hast in Relation, dann wird es irgendwann knapp. Und das wird, glaube ich, der nächste große Knackpunkt sein bei uns.
Und wenn die Alten jetzt aber sagen, ich habe jahrelang eingezahlt, dann ist das auf der einen Seite ja auch zu verstehen.
Sie haben ja recht damit.
Ja, klar.
Das war der Deal, der ihnen versprochen wurde. Der hat auch eingehalten zu werden. Nur wenn man das System kollabieren lässt dadurch, dann gibt es am Ende für niemanden mehr irgendwas.
Da gibt es gar keine Gewinner, weder die Alten noch die Jungen.
Genau.
Ja. Also müssen jetzt beide Kompromisse machen. Ja,
man muss sich so ehrlich machen einfach. Wir leiden auch gerade so ein bisschen unter unserem eigenen Erfolg. Wir haben jetzt innerhalb von 150 Jahren in Deutschland die Lebenserwartung mehr als verdoppelt. Das heißt, wir verbringen auch als Generation viel, viel mehr Zeit zusammen. Das heißt, wir haben auch viel mehr Zeit, uns zu streiten.
Aber das ist ja interessant.
Ja, das merkt man ja auch gerade. Ja. Aber es führt natürlich auch dazu, dass immer mehr Vermögen und Kapital natürlich in den älteren Generationen sitzt. Klar, man hat sein Leben lang gearbeitet, geschuftet, angespart, investiert. Und das führt jetzt aber dazu, dass im europäischen Schnitt zum Beispiel meine Generation und die danach mal an knapp 20% des Vermögens rankommen. Und das ist aber genau die Phase, wo...
Weil wir so alt werden, oder was?
Genau. Weil das Kapital natürlich, wir wissen, wie der Aktienmarkt und Investitionen funktionieren, sich natürlich sehr schön stark nach oben bindet. Und das ist, glaube ich, der wahre Grund für den Generationenkonflikt ist, wir werden da gerade Opfer unseres eigenen Erfolges. Die Immobilien, der Wohlstand sitzt großteils bei den älteren Generationen, weil sie auch zu Recht verdient haben und früh investiert haben.
Nur und weil sie so alt werden, ich muss immer mal reingrätschen, damit ich dich auch verstehe. Und weil sie aber so alt werden, behalten sie das Vermögen viel zu lange.
Vererben es viel später.
Viel später. Und die Jüngeren sind damit nicht so handlungsfähig wie früher. Ist es richtig?
Ja, also man könnte es auch so ausdrücken. Das klingt jetzt sehr verkopft, aber ich werde es erklären.
Ja.
Die Leistbarkeit der Bedürfnispyramide hat sich umgedreht. Bedürfnispyramide kennt jeder.
Ja.
Und die Sachen, die unten liegen, also ein Haus, physiologische Sicherheit, nennt sich das Hausbau, Familiengründung, Sicherheit, die sind ökonomisch relativ schwer zu erreichen geworden für die jungen Generationen. Und das sind alles die Voraussetzungen für die Gründung einer Familie. Während die Sachen an der Spitze, Individualisierung und Konsum und so, sehr leicht verfügbar sind. Ich mach's mal fest, früher hatte jeder eine Wohnung, aber das Statussymbol, das war die Stereoanlage oder der Farbfernseher. Jetzt kann sich keine junge Person mehr ein Haus oder eine Wohnung leisten, aber ich kann mir mit meinem Monatsgehalt 33 Farbfernseher kaufen. Und das führt in eine ganz komische Konsumspirale, wo wenn man das Geld später erbt, ja, wo man, oder die Wohnung oder das Haus, da wo man die Familie gründen will, dann ist man im Schnitt zwischen 40 und 50. Das ist für die meisten Leute zu spät.
Ja, verstehe.
Und das ist, glaube ich, eine der großen demografischen Schwierigkeiten, die wir gerade haben. Es gibt eine Menge Leute, die sagen, das hängt mit der Einführung des Smartphones zusammen, dass man keine Kinder mehr hat. Das hat ja auch eine Menge Zusammenhänge mit, wie stellt man sich ein gutes Leben vor, unbeschwert und so. Ich glaube,
Ich habe ein bisschen flacher gedacht, als ich den Zusammenhang gehört habe zwischen weniger Kinder und viel Smartphone-Nutzung, weil die nur vorm Smartphone hängen.
Da hat man keine Zeit zum Zeugen.
Ich weiß es nicht.
Naja, also auch wieder, das ist aber auch wieder so eine.
Naja, ein bisschen was ist da dran.
Nein, es macht ja Sinn. Ja. Aber darin wird auch sehr schön die Paradoxie der Digitalisierung erkennbar. Sie sind jetzt alle auf Dating-Plattformen und sie haben so wenig Sex wie noch nie.
Die Komisch. Armen.
Wir trinken auch keinen Alkohol mehr. Ich glaube, das hängt alles irgendwie zusammen.
Du, darüber müssen wir ja alles noch detailliert reden. weil jeder braucht ja irgendwo ein Ventil. Mhm. Ne? Und kein Sex, kein Alkohol, kein Leben, würde ich ja fast behaupten.
Ja, das ist natürlich eine Kohorte.
Weil auch Party, also so wie ich das verstanden habe in deinem Alter, war das mein Leben damals.
Also es ist die Generation nach mir, also die sehr bekannte Generation Z, die viel von dem, was man ihnen so als hedonistische Tendenzen unterstellt hat, einfach nicht verwirklichen. Das muss man einfach sagen. Also das hat natürlich, die sind junge Erwachsene geworden, in der Erzählung, dass jede Sekunde die Welt abfackelt. Ja, ich meine, die Hälfte von denen hatten in der Kindheit soziale Medien. Die kennen nur eine Welt, die ständig vor dem Weltuntergang sitzt. Und da geht man natürlich dann auf Sicherheit. Und vieles von dem, was du gerade angesprochen hast, was auch Alkohol ist ja auch eine Form des kontrollierten Kontrollverlustes, das ist nur möglich, wenn man das Gefühl hat, die Welt ist einigermaßen in Ordnung. Die haben ein unglaublich hohes Sicherheitsbedürfnis. Und natürlich wird feiern und untereinander sein, da ist Alkohol, ich bleibe immer beim Beispiel Alkohol, weil das für meine Generation sehr prägend war, ist ja sozialer Schmierstoff.
Ja,
das brauchst du auf Instagram nicht und auf Tinder. Das ist eher ein Nachteil, wenn du ein Sitzen hast. Ja. Und so hat sich das gedreht. Ich mache viel für die Alkoholbranche und die, also ich,
das ist ein echtes Problem, also wir lachen jetzt drüber. Ne?
Ich weiß. Ich war neulich auf der Prowein für einen Vortrag. Also es ist so die größte Wein- und Alkoholmesse in Deutschland. Und da war ein Drittel der Messefläche war 0,0. Hm. 0,0 Wein, 0,0 Gin, 0,0 Jägermeister. Ist ja auch gut, dass die hinterfragen, warum wir uns die ganze Zeit so viel Nervengift reinhauen. Hm. Aber es ist schon irgendwie bezeichnend, dass es eine Generation ist, die ein unglaublich Sicherheitsbedürfnis hat und natürlich auch weiß, dass sie an jeder Sekunde die ganze Zeit abgefilmt werden könnte. Ja, also es gibt den Weisensager, Cameras killed the club. Mhm. Weil, also, denk mal an deine Jugend zurück, auch wenn ich an meine zurückdenke, wenn das alles durchgehend gefilmt worden wäre, nicht gut.
Säßen wir nicht hier wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Ich glaube, meine Karriere wäre, glaube ich, schwieriger. Auf jeden Fall.
Ja. Oh ja, aber ich meine, ich überlege gerade, wenn du sagst, die Alten werden zu alt, haben zu viel Geld, dass sie halt viel später an die Jungen weitergeben oder, ja, wo sie es eigentlich gar nicht mehr brauchen, sie brauchen es früher. Hm. Was ist denn da sozusagen jetzt eine pragmatische Lösung, dass halt Eltern oder Boomer sich dem bewusst werden und nicht egoistisch das Geld für sich jetzt alles in Anspruch nehmen, sondern mehr davon früher abgeben? Ich meine,
das ist unglaublich schwer in unserer Erzählung. In unserer kapitalistischen Erzählung ist das sehr, sehr schwer. Also eine Überlegung, die ich hatte, ist, dass das klingt für den Staat sicherlich komisch, aber dass man eine Form des Incentives zur Frühvererbung macht. Also dass man das steuerlich begünstigt, das wäre die eine Möglichkeit. In Österreich, das gibt es auch in Deutschland, aber in Österreich wird das noch stärker gelebt, da gibt es das Konstrukt der Stiftungen. Mhm. Ja, also da wird das Geld früher für die rübergestiftet, aber es wird nicht von denen verwaltet. Mhm. Das bedeutet, man hält sozusagen an einer kurzen Leine und schaut das jetzt nicht.
Nicht durchdrehen.
Ja, ja, klar. Ja, sonst, wenn du alles auf einmal vererbt, kaufst du sofort den Ferrari, jetzt mal so im Klischee gesprochen.
Und gehst nicht mehr arbeiten.
Ganz genau.
So. Ja.
Ganz genau. Aber es gibt dafür eben Konstruktionen eigentlich. Mhm. Also man müsste die, weil es ist ja auch nicht gut, wenn die 18-Jährigen dann da rumsitzen, sich denken, wann werde ich wie viel erben und wie kann ich das beschleunigen? Mhm. Ja, auch nicht gut. Ja.
Und weil ich jetzt aus Thüringen komme und da die Erbgeschichten ein bisschen kleiner sind, weißt du, ist es doch jetzt oder kommt so langsam eine Generation dran, die wirklich auch da was erben wird. Zu Ostzeiten war das ja nicht so.
Ja, zum ersten
auch jetzt,
Mal, ne?
Zum ersten Mal kommt da eine Generation, die was zu vererben hat. Mhm. Ja. Schönes Beispiel, zwei Studenten, 25 Jahre alt, haben abends bei einer Flasche Bier ausgerechnet, wie viel sie verdienen müssten, um sich in einem urbanisierten Gebiet eine Wohnung zu kaufen, und haben festgestellt, für sich in ihrem Leben werden sie das so mit den Voraussetzungen, mit dem Background, den sie gerade haben, nicht schaffen. Das haben die sich mit 25 schon schriftlich gegeben.
Das ist genau das, was ich meinte mit diesem Umkehr der Bedürfnispyramide. Ja. Und den Jungen dann dauernd zu sagen, es liegt da an eurer Arbeitsmoral, wenn einfach sich die ökonomischen Rahmenbedingungen so verändert haben, dass der Prozentsatz von dem Einkommen, das man an Fixkosten zum Leben ausgeben muss, einfach sehr weit hochgegangen ist. Da finde ich, kann man auch ein bisschen, also ich bin jetzt noch nicht in dem Alter, wo ich das wirklich sagen kann, aber Mitleid oder sowas mit denen haben. Ja? Statt immer diese ewigen Moralunterstellungen, also vor allem bei Arbeitsmoral. Wir haben halt nicht so viel Avocado-Toast gegessen und deswegen ging es bei uns. Nein, es waren andere Rahmenbedingungen, wie gesagt, dafür.
Man sollte spätestens dann damit aufhören, wenn man für sich merkt, ich klinge jetzt wie meine eigenen Eltern, oder?
Oder wenn man draufkommt, ich hätte gerne Enkelkinder.
Ja.
Es ist ja eigentlich, man kann jetzt sagen, ja, die Generation Z wird keine Kinder haben oder die Boomer und die Generation X werden keine Enkel haben. Das betrifft ja alle. Also ich finde, Familien sind ein bisschen länger als nur eine Generation.
Wir werden jetzt gerade ganz schön nachdenklich.
Dafür werde ich bezahlt.
Wir haben, ja, genau. Haben die Lösung jetzt noch nicht so parat. Das ist auch nicht der Sinn der Sache. Wir wollen ja eher die Probleme mal ein bisschen
Wenn ich nur ganz kurz zynisch sein kann in dem Kontext. Ja. Das löst sich demografisch irgendwann von selbst. Das ist schon so. Nur das dauert halt sehr lange. Und ich finde es auch tragisch, weil jetzt, das ist ja einmalig. Weil sie heißen ja nicht umsonst Babyboomer. Das ist eine sehr große Kohorte, die jetzt zum ersten Mal sehr alt wird. Das ist ein einmaliges Ding, das jetzt passiert. Die Altersblöcke drunter sehen wesentlich ähnlicher aus. Also dann wird sich das ein bisschen wieder entspitzen. Aber es wird jetzt in den nächsten 20 Jahren, wo die Boomer auch ins Pflegealter kommen, wird man sehen, dass sich da einiges verändern werden muss. Ja, also das nimmt auch schon so seinen Lauf. Aber wir müssen, da die Lebenserwartung jetzt nach wie vor einigermaßen steigt oder höchstens nur abflacht, je nachdem, wo man hinschaut, werden wir das als Lösung für die Langzeit brauchen, nicht nur für dieses einmalige demografische Ereignis, das wir jetzt haben.
Ich glaube, dass wir Erwachsenen noch ein bisschen erwachsener werden müssen, indem wir uns eingestehen, dass auch dieses Verhalten, dieses, wo wir immer sagen, die haben keine Arbeitsmorale, was auch immer, sie trinken keinen Alkohol oder was auch immer und kochen nur gesund und sind vorsichtig und wollen alles wollen immer auf Nummer sicher gehen, dass das auch letztendlich eine ganz normale Form der Abgrenzung ist von der Lebenswelt der Eltern, weil sich jede Generation vor ihnen ja auch schon von dem Leben der Eltern abgrenzen wollte.
Anders.
Das muss man schon sagen,
das hat sich wirklich verändert. Also das Rebellieren gegen Eltern heutzutage ist auch sehr schwer geworden. Ne? Weil also, wenn man jetzt zurückgeht in die Boomer-Generation, das waren ja die, die ihre Eltern fragen mussten, was hast du gemacht in der Nazi-Zeit? Da war ordentlich was zu rebellieren. Ich habe versucht, gegen meinen Hippie-Vater hier zu rebellieren. Das ging ganz schwer nur. Der fand das alles cool.
Ja. Was du gemacht hast?
Ja, also Heavy-Metal-Band gespielt, Lederjacken getragen, mich tätowiert und so. Also cool.
Und wenn das die Eltern auch noch machen, dann ist es ja peinlich.
Ja, eben. Deswegen, er meinte, die einzige Art und Weise, wie ich es wirklich hätte machen können, ist, wenn ich jeden Abend so zum Esstisch in einem Dreiteiler gekommen wäre mit einem Schlips. Das wäre mein.
Hättest du ihm auf die Palme gebracht.
Genau, das wäre eine spießige Revolution gewesen.
Jetzt ist es aber teilweise auch so, dass die 20- bis 30-Jährigen, ich finde manchmal sowas von spießig sind, also das in vielerlei Hinsicht, dass ich mir da auch meine Gedanken mache und Sorgen mache mitunter. Weil ich denke, durch die Spießigkeit geht auch ein bisschen Lebenslust verloren.
Ja, aber also das ist eine Generation, die in der Phase, wo sie sozialisiert wurde, für die älteren Generationen eingesperrt war. Und das am längsten. Das darf man nicht vergessen. Wir kennen uns von Covid. Wer hat am längsten drunter gelitten und in der Lebensphase am schwierigsten drunter gelitten? Das ist genau die Kohorte, über die wir uns jetzt lustig machen. Klar.
Ich mache mich nicht lustig.
Nein. Wir als Gesellschaft, das sind nicht wir. Ja. Ich merke das auch bei meinen Studenten. Die waren alle in dem Alter.
Ja.
Und ich habe gemerkt, wie das zerlegt hat. Ja, das war diese Studienzeit, wo man neue Freundeskreise erschließt und sich ausprobiert und so weiter. Und in der Zeit waren die alle eingesperrt. Und das Argument damals war, um die Alten und Schwachen zu schützen. Und das war auch, man mag es nicht glauben, sehr erfolgreich. Also wenn man sich das statistisch anschaut, war die ganze Geschichte eigentlich eine Erfolgsstory. Das haben wir nie geschafft, so zu verbuchen als Gesellschaft. Und das ist eine Tragödie.
Ich habe ja immer gehofft, dass sie es krachen lassen danach. Aber das ging auch nach hinten los. Warum eigentlich nicht? Warum haben die es danach nicht krachen lassen? Kannst du mir das erklären?
Ich glaube, man hat den Rebellionswillen bei denen auch ein bisschen gebrochen. Man erinnere sich an Fridays for Future. Mhm. Die haben sich richtig bemüht. Und zwar auf die beste Art und Weise. Es gab so gut wie keine Gewalt. Es ging fürs Klima. Mhm. Und die haben keine gottverdammten Autos angezündet. Mhm. Keine Verbrenner angezündet. Mhm. Also was für eine Leistung eigentlich. Aber danach hatten die das Gefühl, die haben eigentlich nichts bewirkt. Die wurden dann irgendwie alle als so woke Klimakleber abgestempelt und vilifiziert. Du kriegst, wenn du am Kudamm jemanden überfährst, kriegst du so viele Monate im Knast wie jemand, der sich auf die Straße geklebt hat. Das ist schon erbärmlich. Und aber nein, ich glaube, das war sogar für den netten Kudamm-Raser war es sogar unbedingt haft. Also, ich will nur sagen, da haben die gelernt, das bringt nichts. Und das war eine Rebellion. Ne? Das war der Versuch, es innerhalb des Systems zu verändern. Man sollte auch nicht vergessen, so richtige Revolutionen beginnen ja nur, wenn die Umstände richtig, richtig schlimm sind. Ja, und ich meine, es ist jetzt nicht so, keiner von denen verhungert oder hat es wirklich dermaßen schlecht, sondern die leben in einer, werden erwachsen in einer sozialen Rezession, in einer wirtschaftlichen Rezession, aber die Grundbedürfnisse sind ja trotzdem gedeckt. Also es gibt keinen Grund, die Welt abzufackeln. Das war früher nochmal anders.
Zwei Dinge müssen wir jetzt unbedingt noch besprechen. Also ich würde nochmal auf das Meckern eingehen wollen und auf die KI. Also natürlich. Meckern. Keiner meckert gerade so sehr. So habe ich das jetzt empfunden wie die Deutschen, aber du hast ja vorhin gesagt, die Österreicher, die meckern noch viel mehr. Versuche ich mir auch so meine Theorien da zu basteln und denke mir, das, was wir früher hatten, also als ich Kind war, ja, da gab es den bedingungslosen Kollektivismus im Osten, in der DDR, im Sozialismus. Nichts ging über dieses Kollektiv hinaus. Ja, also wie wurde uns immer gesagt, das Kollektiv ist so stark wie das schwächste Glied. Mhm. Ne? Heute haben wir den bedingungslosen Individualismus. Ich, das steht mir zu. Kriege ich das nicht, werde ich ungemütlich.
Vorsichtig gesagt.
Und fange an zu meckern. Mhm. Und dieses Meckern stört mich persönlich sehr, weil ich mir denke, eigentlich haben wir nicht viel zu meckern. Und das Einzige, worauf man sich im Leben verlassen kann, ist nun mal die Veränderung. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Reaktion darauf.
Also vielleicht ein paar Gedanken dazu.
Das war jetzt ganz schön wirr, oder?
Nein, ich bin auch ganz schön wirr. Also die Tendenz, dass der Individualismus immer weiter gestiegen ist, das ist ja so ein Mantra, das wir seit eh und je prägen. Meine These ist...
Aber wir wollten das so.
Ja,
wir wollten
ist auch das zu Recht. Also der absolute Kollektivismus hat seine Schattenseiten. Ja. Aber jetzt gerade leiden wir als Gesellschaft unter der Spitze des Individualismus.
Richtig.
Wer ist das Wir?
Ja.
Das Wir ist nicht mehr zu finden.
Ja.
Und dieses Bedürfnis wurde dann nicht wirklich aufgegriffen von Parteien. Und deswegen kann man jetzt viel drüber urteilen weiter, dass die AfD und die FPÖ so stark wird, aber die haben das verstanden. Die haben gesagt, hier ist ein Bedürfnis nach dem Wir. Wir beantworten es sehr, sehr einfach, nämlich mit dem Nationalstaat oder noch zugespitzt mit der Ethnie. Aber das Bedürfnis wurde erkannt. Das Pendel schlägt immer zwischen Kollektivismus und Individualismus hin und her in Gesellschaften. Mhm. In Deutschland halt desynchron durch die Trennung. Aber mittlerweile hat sich das, glaube ich, auch synchronisiert zu einem gewissen Grad. Mhm. Das heißt, wir sind an der Spitze der Individualisierung gerade angekommen. Das Pendel kommt zurück. Wir suchen gerade das Wir. Und gut beraten wären wir natürlich, das aufzufangen, bevor das wieder ganz rüberschwappt zum völligen Kollektivismus. Ja. Weil da haben wir Deutschen eine Erfahrung
von einem Extrem ins andere.
Genau. Ja. Und das müssen wir jetzt irgendwie aufgefangen bekommen. Und das hängt natürlich auch stark mit der Fragmentierung im Netz zusammen. Also das Netz hat die Verbindungsfragen geklärt, aber nicht die Beziehungsfragen. Und wir unterliegen...
Erklär mir das nochmal, das war mir zu wissenschaftlich.
Das war zu pathetisch.
Ja, genau.
Das war zu pathetisch, genau. Nicht zu wissenschaftlich.
Ja.
Wir sind jetzt alle mit allen connected, wie man sagt. Mhm. Ja, kann jederzeit jeden anfunken. Aber die individuellen zwischengesellschaftlichen Beziehungen sind extrem fragil geworden. Ja? Weil also, wir haben ja diese Illusion, dass wir... Durch das Netz, durch die Digitalisierung, hatte man zumindest am Anfang gedacht, dass es zu mehr Wir führt. Hm. Das Gegenteil ist passiert. Es hat zu mehr Spaltung geführt. Mhm. Und wenn ich nur noch einen Gedanken zu meckern loswerden darf, weil das hängt auch mit unserem digitalen gesellschaftlichen Konsum zusammen. Es ist so, dass wenn man die Deutschen, dazu gibt es sehr gute Befragungen, wenn man die Deutschen von 2019 bis 2024 fragt, nach ihrem individuellen Wohlergehen, ja, also wie geht's ihnen? dann hat sich das um 3% reduziert. Das ist nicht dramatisch. Ja, dazwischen ist Pandemie, Krieg, Rezession, all die schlimmen Sachen, die Omnikrise, die endlose Krise, unter der wir die ganze Zeit leiden. Wenn man die Deutschen aber fragt, in demselben Zeitraum, wie denkst du, geht es den anderen Deutschen, haben sie die Zustimmungswerte halbiert. Und das ist die Erklärung, weswegen so viel gejammert wird. Man sieht, ich sehe doch die ganze Zeit in den Medien, seien sie sozial oder Print oder wie auch immer, ich sehe doch, wie schlecht es allen anderen die ganze Zeit geht. Deswegen muss das doch stimmen. Dabei stimmt es individuell statistisch nicht. Ich selber, und ich glaube, das können einige Zuhörer und Zuhörerinnen auch nachvollziehen, habe manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn ich sage, bei mir läuft es eigentlich.
Du, kann ich noch einen draufsetzen? Ich habe mich für gute Laune entschieden.
Oh, das ist ketzerisch. Das ist eigentlich verboten.
Nee, wirklich.
Ich habe da neu so ein Konzept.
Ich würde gerne eine Partei gründen, weißt du, so weit bin ich schon.
Ah, ja, dazu ist das Mediensystem noch nicht ready. Also wir haben ja alles versucht, mit wie man mit positiven Nachrichten und Zukunftsnarrativen.
Nee, das will keiner. Das funktioniert
nicht. Das kann man den Leuten noch nicht ankreiden. Es ist leider so, dass wir die Nachfahren von Angsthasen sind. Derjenige, der sich vermehrt hat, war nicht der, der sich heldenhaft in den Weg des Mammuts gestellt hat oder den Säbelzahntiger bekämpft hat. Der weggelaufen ist.
Der Angsthase.
Ja. Wir sind total dahin selektiert. Wir sind Beutewesen oder Beutekreaturen. Wir reden uns ein, wir sind an der Spitze angekommen der Ernährungspyramide. Keiner von uns hat scharfe Klauen, spitze Zähne. Der Großteil der Tiere würden uns zerlegen. Die Natur ist total gefährlich von uns. Deswegen müssen wir irgendwie von Mauern und Glas umgeben leben. Und das selektiert natürlich sehr stark unsere Wahrnehmung zum Negativen. Und das ist der Grund, warum wir auch Negatives so viel mehr aufsaugen, so viel mehr verinnerlichen. Weil wir immer die Sorge haben, dass wenn du einmal nicht genug Angst hattest, was ist das für dein Gencode?
Umkehrschluss?
Man darf den Leuten keine Schuld daran geben, dass sie Angst haben. Wir haben es aber mittlerweile unglaublich amplifiziert.
Was heißt das?
Also verstärkt. Soll heißen, du und ich, wir können jederzeit, wenn wir unser Handy entsperren, den Weltschmerz der gesamten Welt konsumieren.
Mhm.
Und dort sind Algorithmen, die das mit Absicht auch auf uns schieben, weil wir dann länger dort bleiben, weil wir, wie schon gesagt, ja einen Hang dazu haben, das zu konsumieren, was uns Angst macht.
Und kennst du den Moment, wenn du dann so 20 Minuten da in der Timeline warst oder und danach geht es dir schlecht?
Klar, es geht dir auch schlechter. Das ist aber mit Absicht so.
Ja.
Man darf nicht vergessen, das sind US-amerikanische Unternehmen, die sind gigantisch, die sind größer als Länder. Die stellen Kognitions- und Verhaltenspsychologen an, deren Aufgabe es ist, unser Hirn zu hacken. Mhm. Das haben sie sehr erfolgreich geschafft. So, das klingt jetzt alles ganz grausam und schrecklich. Jetzt gebe ich dir aber mal eine positive Anekdote. Ich als junger digitaler Zukunftsforscher habe mich in Österreich sehr stark dafür eingesetzt, dass es ein Social-Media-Verbot für Jugendliche gibt. Und es wird jetzt in den nächsten paar Wochen gesetzt werden. Das geht. Da hat die Reihe funktioniert. Die Medien haben das aufgegriffen.
Großbritannien auch.
Es sind mittlerweile 25% der Weltbevölkerung in solchen Ländern. Das kriegt man noch nicht mit. Australien hat das angefangen, aber in China ist es so, in Indien ist es so. Kommen immer mehr Länder dazu. Ich sag dir, in den nächsten 5 Jahren kommt es auf europäischer Ebene. Diskussionslos. Wir spielen ja auch gewisse Filme erst ab 20.30 Uhr, weil wir sagen, Kinder sollten das nicht sehen. Ja. Ja. Alkohol darfst du auch erst ab 16 trinken. Und dann, ich kenne dann das Argument, Verbote funktionieren nicht. Ja, ich habe auch mit 15 schon im Park gesoffen. Aber meine Eltern hatten ein viel besseres Argument dagegen. Sonst hast du kein Argument als Eltern. Ja, das führt einfach nur dazu, wenn du dem Kind kein Handy gibst, keine sozialen Medien, hast du einfach verlässlich einen Loser produziert, einen Außenseiter. Wenn das kollektiv ist, und Verbote zeigen auch manchmal eher, was Gesellschaften erreichen wollen, statt dass sie immer als Verbote funktionieren, dann ist das eine gute Angelegenheit. In Österreich haben sie ein Experiment gemacht, da haben sie 3 jugendlichen Schulklassen die Geräte weggenommen für 3 Wochen. War ein freiwilliges Experiment, haben aber alle mitgemacht. Und es war unglaublich zu hören, was da rausgekommen ist. Also die haben gesagt, die haben kalten Entzug gehabt am Anfang, weil sie nicht wussten, wohin mit ihrer Aufmerksamkeit. Mhm. Ja. Und daran sind nicht die schuld, daran sind wir schuld. Wir haben es zugelassen.
Ja, ja, ja.
Und dann?
Aber ich kann mich noch daran erinnern, wie ich selber als Mutter nicht wusste, wie ich es richtig mache, als die Kinder dann so in der Grundschule waren und oder in der 5., 6. Klasse so 10 Jahre alt. Wie machst du es jetzt richtig? Gibst du denen was? Gibst du denen nichts? Dann,
naja.
Da warst du auch als Eltern komplett überfordert.
Ja, und weil die gesamte Verantwortung auf dir lastet.
Ja.
Und deswegen, ich weiß, wir sind in einer Zeit, wo man sagt, ja, der Staat ist zu bürokratisch und hat zu viele Regeln. Manche Regeln machen auch Sinn. Mhm. Also das ist, ich sehe das momentan, also nur um die Geschichte noch zu Ende zu führen, wir sprechen hier von Jugendlichen mit durchschnittlichen Bildschirmzeiten am Tag von 6 bis 12 Stunden. Da zieht das Leben an einem vorbei. Mhm. Und eine von denen hat gesagt, nach einer Woche kalten Entzug habe ich zum ersten Mal die Vögel gehört und die Bäume gesehen. Nachvollziehbar. Ja? Die hat ihr Leben lang nur in dieses Quadrat gestarrt und hat die echte Umwelt nicht wahrgenommen. Und das ist eine Sache, die mich unglaublich optimistisch stimmt, weil das Experiment wurde nochmal wiederholt. Da haben dann aus ganz Europa, ich glaube, 32.000 Jugendliche mitgemacht und haben mal Umfragen gemacht und hat eben die verschiedenen Länder nach Altersgruppen, nach Generationen gefragt, bist du für oder gegen das Verbot? Und man würde ja denken, die Alten sagen ja und die Jungen sagen nein. Das Gegenteil ist der Fall. 82% in Deutschland der 18- bis 24-Jährigen sind für das Social-Media-Verbot. Die Elterngeneration, da sind es nicht mal 50%. Warum das mit den Eltern? Schlechtes Gewissen oder so, ich weiß es nicht. Aber bei den Jungen, und das ist ein unglaublich gutes Zeichen, weil die Betroffenen, die Digital Natives, die es durchlebt haben, sind die, die sagen, wir müssen jetzt verdammt nochmal eine Korrekturschleife hier einleiten. Und es gibt sowas, das kann die deutsche Politik sehr gut auch. Es ist eine Form der paradoxen Intervention. Nur die SPD konnte Hartz IV einführen. Nur die CDU konnte die Schuldenbremse abschaffen. Nur die digitalen Natives können die Digitalisierung in den Griff kriegen. Wenn die, von denen man annimmt, die müssten am meisten gegen etwas sein, für etwas sind, dann ist es glaubhaft. Und das ist der Punkt, an dem wir gerade sind.
Aus eigener Erfahrung auch.
Aus eigener Erfahrung. Ja. Wenn der Boomer sagt, komm, die technologieverdübte Jugend, dann sage ich, okay, Opa, geh ein bisschen fernschauen. Ja, also das funktioniert nicht. Aber wenn diejenigen, die sich in der Materie auskennen, die sich auch wirklich innerlich erfahren haben, eine Korrektur wollen oder sagen, jetzt müssen wir das Ruder umreißen, dann ist das ein gutes Zeichen. Innovation funktioniert auf der einen Seite technologisch, das ist klar, das kennen wir, aber manchmal muss man auch mit Kulturtechniken und Gesetzen eben nachschärfen. Das haben wir bei allen Technologien bis jetzt gemacht und das passiert jetzt auch bei den sozialen Medien und das wird, glaube ich, helfen gegen das Gemeckere. Das ist der große Bogen.
Ja, okay. Klar. Danke dafür.
Gerne.
Wir müssen noch über KI reden.
Ich weiß.
Hast du Angst vor KI?
Nein.
Ich schon.
Ja, im Radio, im Audio.
Das weiß ich nicht. Also ich für mich glaube ich nicht. Ich meine, aber so grundsätzlich. Also für das Leben der Menschheit. Weißt du, ich möchte da schon mal philosophisch werden.
Momentan ist die größere Bedrohung nicht die künstliche Intelligenz, sondern die künstliche Dummheit. Also die besten Jugendstudien, die wir gerade dazu haben, sagen, dass zwischen 71-75% der nächsten Generation ihre Informationen sich über Chatbots holen. Und das Blöde ist, nicht ganz zufällig ist, dass es auch die erste Generation ist, wo vergleichsweise zu früher der IQ nicht so schnell steigt. Weil natürlich.
Wie das?
Ja, weil das kritische Informationserhebung, das musst du halt erlernen. Das ist so, wie wenn du, stell dir mal vor, du hättest einen Taschenrechner, könntest aber kein Mathe. Das passiert auf Informationsebene zu einem gewissen Grad jetzt. Und weil wir jetzt auch schon gerade so viel vorhin über diese Korrekturschleife zum Thema soziale Medien gesprochen haben, ich versuche jetzt gerade hier mal nicht eine Generation da rein zu verheizen, sondern mal einen Schritt früher zu sein. Zu sagen, wir müssen es jetzt möglichst schnell hinbekommen, dass wir Jugendlichen und Kindern kritisches Lernen beibringen, sodass sie dann mit der KI arbeiten können. Und nicht wieder das einfach auf sie loslassen und dann sagen, ups, na, da ist schon wieder was schief gegangen. Ups, da haben wir wohl eine Technologie zu früh.
Ja, so komme ich mir manchmal vor. Und ich nehme dann so einen Tipp von meinem Sohn. Dann ich bin da regelrecht von ihm abhängig. Der sagt, Mama, du darfst das nicht so machen. Du musst das so und so machen. Und das verstehe ich dann auch, dass man sagt, ich kann nicht einfach der KI sagen, schreib mir mal. Sondern ich muss es eingrenzen. Der gibt mir zum Beispiel immer einen Tipp, mach das so, eine Jahreszahl, setz als Deadline eine Jahreszahl, bevor die Menschheit begonnen hat, mit KI zu arbeiten, das willst du alles gar nicht dabei haben, sondern davor alles. Und da denke ich immer, ja, wirst du es in deinem Leben noch mal so richtig verstehen? Ich weiß es nicht.
Eines Tages sind wir alle nur mehr Touristen in der Welt der nächsten Generation. Das müssen wir wissen, das wird auch mir irgendwann mal so passieren, dass ich dann digital völlig abgehängt bin. Das darf auch so sein, das ist auch in Ordnung. Das ist ja noch ein weiteres Argument dafür, dass man die Weisheit und die Rebellion, also die zwei Enden der Alterskohorten zusammenführt, oder? Weil man viel voneinander lernen kann. Also gerade jetzt könnten die Jungen ja sehr viel darüber lernen, dass man Krisen auch überlebt von den älteren Generationen, wie man damit umgeht. Die haben ja auch eine Menge durchlebt. Und die älteren Generationen könnten verdammt nochmal lernen, wie man sich nicht bei jedem digitalen Betrug über den Tisch ziehen lässt. Also das würde an beiden Enden wunderbar profitabel sein, wenn wir ordentlich miteinander kommunizieren würden.
Ich behaupte ja sogar, die Welt war eigentlich nie besser.
Ich komme an, wie man es wertet.
Naja, gut, du bist jetzt 32.
War die Zukunft früher besser?
Teilweise.
Es war schon klarer, oder?
Nee, es war für mich nicht. Okay. Also als ich 15 war, habe ich gedacht, wie lange dauert es denn noch, bis ich 61 oder 60 Jahre alt bin, dass ich endlich in den Westen fahren kann.
Ja gut.
Verstehst du?
Ja,
klar. Aus dieser Sicht hatte ich habe sie mir schön geredet, meine Zukunft, und habe das mit involviert. Und plötzlich stand die Welt Kopf und alles war anders.
Du bist auch.
Aber die ganzen Konflikte, die Kriege und der Kalte Krieg und der
Du bist aber Gen X. Du bist Gen X. Über deine Generation hat man auch die zukunftslose Generation gesagt, weil ihr eben geprägt war von dem Kalten Krieg.
Ja.
Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das ist, aufzuwachsen mit so der Grundprämisse, es könnte eigentlich übermorgen einfach sein, dass die Dinger regnen und das war's doch.
Ich glaube, das liegt an dem Alter. Wenn du 15 oder 20 bist, dann siehst du die Welt, es wird immer so gesagt, ich glaube, das stimmt auch mit anderen Augen, dann sind andere Dinge wichtiger. Und je älter du wirst, desto empfänglicher wirst du auch für diese ganzen Nachrichten und du bist interessierter am Weltgeschehen. Das bist du nicht, wenn du 18 bist und das erste Mal verliebt bist und diese ganzen Sachen.
Das war mal so, aber jetzt sind die Jungen ja viel früher mit der Weltlage konfrontiert. Ja. Ich stimme dir zu. Ich hatte keine Ahnung, was auf der Welt passiert, als ich noch Jugendlicher war. Ja. Ich bin jetzt 32.
Ja.
Aber jetzt...
Jetzt schon.
Über die Hälfte, wie gesagt, wir kriegen das ja korrigiert, aber über die Hälfte der 7- bis 12-Jährigen in Deutschland haben ein Social-Media-Konto. Und was glaubst du, konsumieren die da? Die sehen, was in Gaza abgeht. Weißt du, das ist nicht...
Aber solange ich lebe, gibt es den Krieg zwischen Israel und Palästina. Ja. Verstehst du? Den wird es noch geben wahrscheinlich, wenn ich nicht mehr da bin.
Sollte man wahrscheinlich den Jugendlichen mal sagen.
Ja, ja. Um das mal ein bisschen zu relativieren.
Ja, genau, absolut. So. Also das war jetzt auch... Also sollte jetzt nur ein Beispiel dafür sein, dass die einfach... in einem sehr jungen Alter das ganze Weltgeschehen, aber auch den ganzen Weltschmerz reingespielt bekommen. Und das stimmt. Früher war mir das, gehe ich Zeitung lesen mit 15?
Nein.
Come on. Ja. Abendnachrichten schauen? Nein. Aber wenn es dir direkt am Handy reingespielt wird,
dann
ist es anders. Das hat sich schon fundamental verändert. Die Konfrontation mit der Welt ist viel früher.
Jetzt sagst du aber, mit 32 hast du keine Angst vor der KI, aber gibt es nicht auch eine gewisse Jobangst? Das siehst du ja darin, dass plötzlich Menschen, die 10 Jahre jünger sind als du, die wollen plötzlich vorbei beamtet werden. Und so. Da habe ich, um Gottes Willen, was ist da los?
Ja, das Sicherheitsbedürfnis
ist... Die haben ja dann auch
Angst. Ja, total. Also
macht es denen am Ende doch Angst?
Den schon, nur mir nicht. Also. Ich beschäftige mich beruflich mit dem Zeug. Nee. Also man muss sagen, erstmal die eine These, die du hast, ist, ja, im Beruf ist Sicherheit auf einmal wieder wichtiger geworden. Es funktioniert sogar wieder, mach was Gescheites, geh zur Finanz, geh zur Bank, Arbeit in der Bank, das ist wieder auf einmal attraktiv geworden für die Jungen, weil das mit Sicherheit und Beständigkeit assoziiert wurde. Das war in meiner berufssuchenden Phase nicht so. Die Sicherheitsbedürfnisse, die haben wir ja schon endlos ausgeführt, haben verschiedene Gründe. Die Bedrohung von KI für die Jungen momentan ist natürlich, dass die Einstiegsjobs die sind, die von KI gefressen werden. Jetzt kann das sein, wenn jetzt gerade die Wirtschaft so auf Pump lebt, wie sie gerade ist, ne? So, wir müssen noch irgendwie das nächste Quartal retten, dass man sagt, okay, wir stellen diese jungen Leute nicht ein. Aber die meisten Konzerne, die meisten Unternehmen wissen schon, dass wenn sie jetzt nicht junge Leute einschulen, dann entsteht in 4, 5, 6 Jahren, wenn sie diese Position befüllen müssen, mit ein bisschen mehr Seniorität ein riesiges Loch. Das werden die wahrscheinlich, so viel Hoffnung habe ich in die deutschen Unternehmen, nicht zulassen. Jetzt muss man sagen, weil wir auch so viel über Demografie gesprochen haben, bei der jetzigen Geburtenrate und bei dem politischen Klima, müssen wir betteln, dass 30% der Jobs von den Maschinen übernommen werden. Das ist verdammt viel. Das wird so nicht passieren. Aber das müssten wir uns momentan wünschen, wenn wir unseren Standard irgendwie halten wollen. Die andere Möglichkeit ist natürlich Geburtenrate hoch, hatten wir schon, oder Migration. Da scheint der deutsche Wählerwille gerade nicht für zu haben zu sein. Also will damit sagen, die Bedrohung ist für andere Länder, die vielleicht wirklich viele junge Leute haben, die in den Arbeitsmarkt drängen. Größe. Man denke Afrika und so. Naja, was passiert, wenn 30% der Jugend oder der jungen Menschen arbeitslos sind, die fackeln dir den Schuppen ab. Bei uns ist das gar nicht die Gefahr. Das heißt, wenn man es ein bisschen differenzierter betrachtet, sollten wir eher wünschen, dass die Dinger kommen und uns die Jobs nehmen. Meine Sorge momentan ist eher, dass wir in Deutschland, wir waren ja so unglaublich erfolgreich mit dem fossilen industriellen Zeitalter. Ne? Verbrenner bauen, wie geil, wie gut wir das doch können. Und jetzt verlassen wir langsam dieses Zeitalter. Und deswegen, weil wir so gut darin waren, halten wir daran so sehr fest momentan. Und ich hege den Verdacht, dass wir noch Diskussionen führen werden müssen, ob die KI am Sonntag arbeiten darf. Ja?
Weißt klar, du? Ja.
Oder ja. 8 Stunden am Tag, dann muss man sie abdrehen. Ja. Also unsere Arbeitsmodelle sind natürlich noch unglaublich geprägt von Fließbändern, die laufen müssen. Und das sind auch die ganzen Diskussionen, gerade rund um den Arbeitsmarkt. Auch, man hört es ja auch immer mal wieder vom Kanzler, ne? Wie er sagt, jetzt müssen wir noch ein bisschen tüchtiger arbeiten. Sorry, die Leute sind am Tag heutzutage nicht mehr als 4 Stunden produktiv in der Arbeit. Das ist so. I'm sorry. Jetzt kann sich jeder Zuhörer, jede Zuhörerin einreden, ich bin es ganz sicher doch mehr als 4 Stunden produktiv. Stimmt statistisch wahrscheinlich nicht. Bei mir auch so. Ist bei uns allen so. Ja. Sorry.
Ja.
Das ist ja auch gut. Das heißt, wir sind produktiver geworden pro Arbeitseinheit.
Weil deswegen kommen wir auch so langsam zum Schluss.
Ja, sehr gut.
Du sag mal, wie sieht es bei dir eigentlich persönlich aus? Was fährst du?
Ein Elektroauto.
Natürlich. Na, ich nicht. Ich habe noch einen Verbrenner, weil ich nicht weiß, wo ich tanken soll.
Ich habe aber übrigens in meinem ganzen Leben noch nie nicht ein Elektroauto gehabt. Ich habe gesehen, wie das von 80 Kilometer Reichweite zu jetzt 500, 600 gegangen ist.
Okay.
Fortschritt.
Ja. Verheiratet?
Nein.
Kinder?
Nein.
Na dann.
Hey, jungen Hund.
Das sind die schlimmsten.
Das ist sehr Klischee für meine Generation. Ja, genau.
Meistens ist es dann so, wenn der Hund da ist, dann kommen dann auch irgendwann die Kinder, weil du nicht mehr so dran denkst. So. Warst du schon mal in Thüringen?
Ja, klar.
Für den Fall, dass du demnächst wieder mal vorbeikommst, solltest du vorbereitet sein, beziehungsweise ich will mal testen, ob du schon was abgespeichert hast zum Thema Thüringen. Thüringer essen am liebsten?
Würstchen.
Na, Würstchen. Das sind keine Würstchen, das sind Thüringer Bratwürste. Ja, Würstchen.
Ja, okay.
Gut, unter Würstchen verstehe ich sowas. Guck mal.
Ah, echte Würste.
Ja,
okay,
genau.
Richtige Männerwürste.
Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Die Landeshauptstadt ist?
Erfurt.
Ja, das Wohnhaus von Goethe steht in?
Schieß mich tot, ich war gerade noch in Göttingen. Nein.
Du warst da. Du warst in Goethe, Schiller.
Oh, schieß mich tot.
20 Kilometer rechts von Erfurt.
Sag's mir einfach.
Weimar.
Weimar natürlich. Ich war gerade neulich dort. Ich hatte da neulich einen Kongress. Ich habe sogar Zeit dort verbracht. Okay.
Und der bekannteste Wald Thüringens ist der?
Thüringer Wald?
Ja.
Legende.
Ich mache jetzt nur, pass auf, weil du ganz schön trittfest bist im Vergleich. Wer soll auf der Wartburg das Tintenfass an die Wand geworfen haben? A. Goethe, B. Luther, C. Honecker.
Luther.
Der kleine Ort Lauscher im Thüringer Wald ist Geburtsort von A, des Ostereis, B, der Weihnachtskugel, C, des Karnevalskostüms.
Weihnachtskugel?
Meine Herren, ja, richtig. Im Erfurter Dom hängt die größte freischwingende mittelalterliche Glocke. Wie heißt sie? A, Arabella, B, Gloriosa, C, Himmelsklang.
Ich würde mir Gloriosa wünschen.
Richtig, schon wieder. Sag mal, welche bekannte Automarke wurde ursprünglich in Eisenach gebaut? A, BMW, B, Audi, C, Volkswagen.
Volkswagen?
Mm-mm.
Fuck. BMW. Bei den deutschen Automarken, ja, da zerlegt
so
mich.
Und letzte und die wichtigste Frage. Wie lang muss eine Thüringer Bratwurst sein? A, 15 bis 20 Zentimeter, B, 18 bis 23 Zentimeter oder C, 20 bis 25 Zentimeter?
20 bis 25 erscheint mir exzessiv. Also ich würde drunter gehen.
Ja, sag A, B oder C.
B.
Nee, es ist A. 15 bis 20 Zentimeter, es gibt dazu eine extra EU-Verordnung. Okay. Nur, dass du Bescheid weißt. Okay. Falls mal wieder jemand fragt, gar nicht so schlecht. Also für einen Österreicher?
Gar nicht so schlecht, ne?
Mhm. Tristan, war mir eine Ehre. War schön. Macht auch Spaß, mit dir zu diskutieren. Und
es ist jetzt noch immer nahezu die geilste Zeit, jemals ein Homo sapien auf dem Planeten zu sein. Punkt aus, Ende, Schluss.
Schönes Schlusswort und alles Gute für dich. Und ich würde, wenn ich bis dahin noch Radio mache, würde ich in ein paar Jahren nochmal auf dich zukommen. Mal sehen, was von dem eingetreten ist, was wir jetzt so schön philosophisch besprochen haben.
Wir sehen und hören uns in der Zukunft. Ne?
Genau.
Wunderbar, bis dann.
Bis dann, ciao. So, und das war der Zukunfts- und Trendforscher Tristan Hawks aus Wien. Die besten Interviews, die hört ihr auch weiter auf diesem Kanal. Alle 2 Wochen, manchmal auch schon früher. Und ihr könnt das auch gerne weitersagen oder auch mal Feedback geben. Ganz praktisch ist es übrigens auch, wenn ihr den Podcast abonniert, dann verpasst ihr keine neue Folge mehr. Sina Peschke, Best of Guests, gibt's übrigens überall, wo es schöne Podcasts gibt. Na, macht's gut, bis in 14 Tagen.
Sina Peschke trifft.